ARD.
Papstja, europäische.
Diese europäische Option bedeutet, die Religion zu vernichten.
Hände weg von Polen. Polen ist stark. Polen wird dank seines eigenen Handels, dank seiner Bündnisse stark sein.
Gleichzeitig muss Polen, glaube ich, auch die Sensibilität aufbringen, die Herausforderungen der südosteuropäischen Länder stärker zu verstehen.
In Polen. Willkommen in Polen.
Wir sind's wieder, eure Polen-Korris Christine Joachim und Martin Adam aus dem ARD-Studio Warschau. Und das hier ist unser Podcast.
Alle zwei Wochen sprechen wir über das, was in diesem Land gerade passiert und worüber ihr Bescheid wissen solltet.
Und genau wie überall in der EU stehen auch hier in Polen in anderthalb Wochen die EU-Wahlen an. Doch der Wahlkampf hier läuft ziemlich lahm. Nach der Parlamentswahl vergangenen Oktober und den Regionalwahlen im April scheint es gewisse Ermüdungserscheinungen zu geben.
Aber wenn dann mal was gesagt wird, dann knallt es dafür richtig. Wir schauen in dieser Folge auf den Wahlkampf und was die Regierung Tusk mit Europa vorhat. Denn Reisefreiheit, Erasmus und Wirtschaftswachstum durch internationales Business, all das ist in Polen mittlerweile erfolgreich etabliert. Jetzt muss mehr kommen.
Und Polen will für dieses Mehr der Motor sein. Die EU als sicherheitspolitische Gemeinschaft. Wir sind deshalb heute auf dem Platz Europejski und das nicht nur wegen des Namens.
Und wir haben auch wieder einen Gast, mit dem wir Polens Pläne analysieren wollen.
Alle Folgen von In Polen findet ihr in der ARD Audiothek und bei allen anderen Podcast-Playern. Abonniert uns und empfehlt uns gern weiter.
Satche Name. Los geht's.
Kapitel 21. Mit Schild und Kuppel.
Es gibt Chodnik.
Ja.
Endlich. Sehr große Freude hier.
Endlich ist es soweit. Wir essen Chodnik.
Ich find's so lange hast großartig. Du darauf
Ich habe wirklich darauf gewartet, dass wir endlich in diese Situation kommen, dass ich meine absolute Lieblingsspeise in Polen essen kann, hier in unserem Podcast, und ich so gar nichts zu meckern habe.
Der ist auch sehr, sehr gut.
Ist sehr, 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 sehr gut. Ich muss mal hören. Chodnik ist für rote Beete-Liebhaber. Da teilt sich ja auch die Menschheit in zwei Teile. Also Chodnik ist eine rote Beete-Suppe mit Sour Cream, wie sagt man mit Sour?
Mit Kefir ist das.
Also mit Kefir, ah, siehst du.
Mit sowas.
Okay, also rote Beete, Kefir, Gurke und Dill sind so die Hauptbestandteile, würde ich sagen, dieser
und
Suppe.
Und sie ist kalt.
Sie ist kalt, ganz wichtig. Und gerne auch noch so ein gekochtes Ei drin. Mhm. So ein halbes gekochtes Ei schwimmt dann gerne noch drin. Ich finde es mega lecker.
Das ist einfach die perfekte Sommersuppe.
Absolut. Und heute ist es ja auch so heiß. Also es ist wirklich großartig. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Chodnik.
Einziger Nachteil bei Chodnik, das ist halt wirklich einfach so ein Giftrot. Man muss einfach krass aufpassen. Wenn man sich das irgendwie über den Latz kippt.
Geht nicht mehr raus.
Oder hast dann halt so ein Batik-T-Shirt.
Diesen Chodnik, den genießen wir heute hier auf dem Platz Europejski.
Mit Aussicht.
Mit Aussicht. Und das ist eine ganz besondere Aussicht, nämlich ein Blick auf Wolkenkratzer um uns herum, gemischt mit ganz alten, ja, so ein bisschen, ja, doch, da wohnen, glaube ich, noch Leute drin, ne? So ein altes Mietshaus. Es sieht noch bewohnt aus. An der Wand, an der einen Brandmauer, ist so ein Wandbild dran. Kocham Warszawę, also ich liebe Warschau. Also es ist so eine super gute Mischung, finde ich, die Warschau ganz gut wiedergibt.
Mega, ne? Mega, das dachte ich auch. Ich muss ja gestehen, ich bin zum ersten Mal hier und ihr hört das vielleicht im Hintergrund gelegentlich, was so ein bisschen klingt wie so ein Schrei aus so einem Horrorfilm. Das ist ein Kran.
Was?
Oder so ein...
So habe ich das jetzt nicht interpretiert.
Ja, dieses...
Okay.
Weil hier wird einfach gebaut. Also hier entsteht direkt der nächste Turm.
Es ist wirklich, der wächst und wächst weiter in die Höhe, so wie Warschaus Wirtschaft weiter wächst und wächst.
Platz Europejski natürlich jetzt nicht ganz zufällig. Letzte Folge vor der Europawahl, Anfang Juni, am 9. Juni.
Genau, das ist also schon sehr bald. Es müsste ja irgendwie zu spüren sein hier in der Stadt.
Hast du Wahlkampf gesehen?
Habe ich nicht. Nix. Kein Wahlkampf.
Ist irgendwie also, nicht so, ne?
Nee, keine Plakate. Ist mir auch nichts aufgefallen.
Also es gibt ein paar Plakate, aber es sind so wenig. Und jetzt, wir hatten im Oktober Wahlen, wir hatten im April Wahlen. Wenn man nicht genau hinschaut, dann könnte man auch glauben, das sind einfach Wahlplakate von den letzten.
Genau, noch so übrig gebliebene. Wo man das wahrscheinlich mehr mitbekommt, ist, wenn man so ein bisschen raus aufs Land fährt, weil da ist natürlich die Peace wieder unterwegs und die macht da ganz ordentlich Wahlkampf.
Mit einer ganz klaren Strategie im Europawahlkampf. Ich würde sie Eurobashing nennen.
Eurobashing.
Eurobashing, passend auch zum Eurodance hier im Hintergrund übrigens. Ja, bei Jaroslaw Kaczynski mit ein bisschen weniger Uts-Uts. Aber wir haben hier eine Aussage gefunden, die, glaube ich, fasst die Linie der Peace im Europawahlkampf ganz gut zusammen.
Um den O-Ton zu verstehen, muss man ganz kurz vorher was erklären, erläutern. Denn der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, der hat hier vor kurzem in den Warschauer Schulen Religionssymbole verboten. Also keine Kreuze mehr über den Türen oder an den Wänden. Und das hat Jaroslaw Kaczynski zu folgender Aussage gebracht.
Diese europäische Option bedeutet, die Religion zu vernichten. Den Glauben der Menschen daran zu vernichten, dass sie mehr sind als nur Homo sapiens. Dass sie Menschen sind mit einer Seele, die nach dem Bildnis Gottes geschaffen wurden. Sie wollen uns, die Menschen, zu Tieren machen. Damit sind wir hier in Polen nicht einverstanden.
Okay, also die europäische Option ist, ein bisschen viel, ne? Ist jetzt was?
Ich glaube, für Kaczynski ist das einfach alles eins. Die Regierung, also Trzaskowski gehört zur Partei von Donald Tusk, zur Bürgerplattform. Und die sind proeuropäisch. Und das ist irgendwie, glaube ich, für Kaczynski einfach alles das Böse.
Jetzt auch eigentlich nicht wirklich überraschend, diese Strategie, dass sie damit in Wahlkampf gehen. Es ist das Altbekannte. Bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, also nicht viel anderes.
Ganz kurz reingeschoben, in den Umfragen liegen sie nach wie vor gleich auf mit der Bürgerkoalition von Donald Tusk. Beide immer so um die 30%. Also die Strategie, Europa-Wahlkampf zu machen, indem man sagt, wir müssen Europa aufhalten, scheint auch zu funktionieren. Aber genau, du hast es angesprochen, sie sind so ein bisschen in so einem Dilemma, weil sie gegen die Wahlkampfstrategie der Bürgerkoalition von Donald Tusk eigentlich nichts sagen können, denn die setzt auf mehr Sicherheit für Polen.
Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese große Angst hier in Polen vor einem russischen Angriff. Erst in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass viele Polen Immobilien in Spanien kaufen, um eine Art Fluchtperspektive zu haben. Wir hatten die Folge, in der wir über die große NATO-Übung gesprochen haben. Vorbereitung auf den Ernstfall war das. Also das ist nicht ganz neu, das Thema.
Und jetzt hat der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz neulich im Sejm eine große Rede gehalten, wo er sagte, Russland ist für die polnische Sicherheit aktuell die größte Bedrohung seit 1945. Das dachte ich so leicht, aber das ist eine Riesenaussage. Die größte Bedrohung seit 45, also die größte Bedrohung nach den Deutschen damals. Ich meine, 40 Jahre danach war Polen hinterm Eisernen Vorhang. Das war jetzt auch nicht gerade eine Zeit der Souveränität. Aber so hoch wird das hier eingeschätzt gerade.
Und das war ja nicht nur die neue Regierung, die das so einschätzt, hat ja auch tatsächlich schon die alte Regierung gemacht. Also in dem Punkt sind sich diese beiden Regierungen ja durchaus einig und auf einer Linie. Woran sich das ganz konkret festmacht, ist zum Beispiel eine neue Kommission, die die Regierung von Donald Tusk jetzt eingesetzt hat zur Untersuchung russischer Einflüsse hier im Land. Da könnte es bei dem einen oder anderen von euch vielleicht...
Kommt
einem bekannt vor. Wir erinnern uns, es gab ja schon mal diese Kommission, die von der Peace damals eingesetzt wurde. Im Wahlkampf war das...
Ziemlich erkennbares Manöver eigentlich gegen die Opposition.
Genau.
Jetzt soll es tatsächlich eine nicht mit Politikern, sondern mit Experten, Sicherheitsexperten besetzte Kommission sein, die auch nicht öffentlich arbeitet. Und tatsächlich Einmischung aus Russland in die polnische Politik untersuchen soll, muss man jetzt abwarten, ob das kommt. Aber es gibt eben auch Gründe dafür, dass diese Kommission jetzt von Donald Tusk auf den Weg gebracht wurde.
Genau, denn es gab ganz konkrete Vorfälle. Es gab eine Serie von Großbränden. Unter anderem ist im Norden von Warschau ein Einkaufszentrum abgebrannt. Es gab eine Schule, in der es zu den Abiturprüfungen einen großen Brand gab. Es gab Hinweise darauf, das sagt Donald Tusk selbst, dass da russische Dienste dran beteiligt waren. Also das sind russische Sabotageakte hier verübt wurden und auch das soll diese Kommission jetzt untersuchen.
Und eben ganz konkret der Fall des polnischen Richters Thomas Schmidt, ein Richter, der zumindest unter der Peace auch in wichtiger zentraler Position war, später immer noch Zugang zu Geheimdokumenten hatte, gegen den die polnische Spionageabwehr ermittelt hat. Und das hat er vermutlich mitbekommen. Jedenfalls ist er rechtzeitig, bevor er festgenommen werden konnte, nach Belarus gegangen und hat dort politisches Asyl beantragt. Das ist natürlich ziemlich peinlich für die polnischen Behörden, dass jemand so lange, der ist auch vorher immer schon mal nach Belarus und wieder zurückgereist, dass jemand so lange sich so frei bewegen kann, der so sensible Informationen in die Hände kriegt, ohne, obwohl Verdacht gegen ihn besteht, ohne dass er da aufgehalten wird.
Also mögliche Spionage, mögliche Sabotage von Russland, Belarus. Das sind die Themen, mit denen es hier, um die es hier gerade geht. Und deshalb macht natürlich auch Donald Tusk mit polnischer Sicherheit Europawahlkampf. Europa hat jede Möglichkeit, nicht nur als der beste Ort zum Leben respektiert zu werden, sondern auch als Organisation von Staaten und Nationen, die bereit und fähig sind, sich gegen jeden und in jeder Situation zu verteidigen.
Ja, gegen jeden heißt, das verstehen ja auch alle, gegen Russland. Also ein Thema, was in Polen innenpolitisch gerade wahnsinnig wichtig ist. Es passiert sehr viel, darüber werden wir heute sprechen, aber eben auch das zentrale Wahlkampfthema der Bürgerkoalition. Und auch das ein Grund eigentlich für uns hier am Platz Europejski zu sein, denn es ist eben nicht nur der Europaplatz im Zentrum von Warschau, sondern auch der Hauptsitz der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Die sitzen in diesem Glasturm hier neben uns.
Mit 1000 Mitarbeitern ungefähr.
Von denen leider keiner Zeit hatte für uns. Also sie konnten oder wollten nicht mit uns sprechen, aber wir erklären euch das auch gern.
Wir bleiben aber dran. Irgendwann kriegen wir sie noch. Konkret sprechen wir heute genau über zwei Initiativen, über zwei Projekte, die polnische Regierung gerade auf den Weg gebracht hat oder auf den Weg bringt. Nämlich einmal den Schild Ost oder den östlichen Schild, Tarcza Wschód heißt es auf Polnisch, und die eiserne Kuppel, Żelazna Kopuła.
Alles recht martialisch, nicht nur im Namen. Fangen wir an mit dem Tarcza Wschód, mit dem östlichen Schild. Das, was die polnische Regierung jetzt gerade ziemlich schnell und mit ziemlich viel Nachdruck an den Start bringt, ist der Plan, die östliche Grenze Polens militärisch zu befestigen. Also tatsächlich sich konkret auf einen Angriff vorzubereiten. Das hat Donald Tusk in verschiedenen Reden eingestreut und es war lange klar, da kommt was, aber nicht so richtig, was jetzt genau. Und dann hat Kosiniak-Kamysz, der Verteidigungsminister, das am 22. Mai im polnischen Sejm in einer großen sicherheitspolitischen Rede vorgestellt. Das werden nicht nur Panzersperren aus Stahlbeton und Palisaden sein, nicht nur neues Material, sondern auch Beobachtungstechnik, ein komplettes Monitoring, Geheimdienstaktivitäten, Anti-Drohnen-Maßnahmen.
Ja, und das Ganze soll auf 700 Kilometern Länge installiert werden, also entlang der gesamten Grenze zu Belarus und zu Russland, also auch der Exklave Kaliningrad.
Wir können ja mal kurz mal aufzählen, was der Plan ist.
Das ist schon einiges.
Also Panzersperren haben wir gerade schon gehört.
Genau, dann wird es so 70 Meter hohe Wachtürme geben.
Es soll Bunker geben.
Die Grenze soll komplett mit Sensoren, mit Kameratechnik überwacht werden.
Es soll Anti-Drohnensysteme geben. Im Englischen wird von der Drone Wall gesprochen. Also eigene Drohnen und Systeme, um andere Drohnen abzuwehren.
Es gibt eine Luftraumüberwachung per Satellit.
Und mit 4 Aerostate nannte sich das. Musste ich mir irgendwie erstmal erklären lassen, was das sein soll. Das sind wie große Ballons, die quasi dauerhaft in der Luft irgendwie sind und von da oben die Grenze überwachen.
Aber das sind nicht diese Spionageballons.
Ja, die Technik scheint dieselbe zu sein. Ja. Also es gibt Bilder davon, weil die auch jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze vereinzelt wo schon eingesetzt werden. Und das sieht aus wie so ein Zeppelin, aber ohne Antrieb.
Ah.
Ein zeppelinförmiger Ballon.
Also das ganze Gelände, muss man sich vorstellen, hinter der Grenze Richtung Landesinnere soll so auf 100 bis 200 Metern komplett umgestaltet werden. Also auch mit Schützengräben da drin, eben diese Bunker, was wir gerade schon gesagt haben. Es ist wirklich ein irrer Aufwand.
Ich habe hier die Rzeczpospolita mit vom Dienstag. Da ist diese Grafik drin, die das so veranschaulicht, was mich schon ein bisschen umgehauen hat. Man sieht auf diesem Bild, sieht den Grenzzaun, dann sieht man einen Graben, dann soll ein Wall kommen. Das muss alles aufgeschüttet werden, das ist noch nicht da. Dann kommen diese Panzersperren. Und dann ein Streifen, da steht geplante Minenfelder.
Das ist schon krass. Minenfelder in Europa, also, aber es heißt geplante Minenfelder, das heißt noch nicht, dass sie das ganze Terrain da verminen werden.
Kosiniak-Kamysz hat das sehr deutlich gesagt, dass sie das quasi vorbereiten, aber nicht verminen, weil sie, wenn sie dort Minen verlegen würden, gegen internationale Abkommen verstoßen. Das dürfen sie gar nicht. Und diese Abkommen würden sie im Ernstfall, im Kriegsfall aufkündigen. Und dann in diesem Streifen, der freigelassen wird, dann diese Minen verlegen. Er sagt, in dem Fall, wenn ein Krieg unvermeidbar ist.
Der Chef des Generalstabs der polnischen Armee, Wisław Kukuła, der hat kürzlich dieses Projekt vorgestellt und hat das Ganze so formuliert.
Wir
planen, ein Erkennungs-, Warn- und Verfolgungssystem zu entwickeln und vorgelagerte Operationsbasen zu organisieren, derzeit mindestens 8, die es uns ermöglichen, Kräfte schnell einzusetzen. Auch die Logistikknoten müssen gestärkt werden, damit sie die reibungslose Sicherheit unserer Truppen, die Versorgung mit Munition und schließlich den Aufbau der Infrastruktur für Antidrohnensysteme gewährleisten.
Zbudowanie infrastruktury dla systemów antydronowych.
Ist alles echt. Kein Spaß.
Das klingt wirklich wie richtig echte Kriegsvorbereitung.
Um nur mal kurz noch zu sagen, dass das nicht nur so ein Nerd-Projekt aus dem Verteidigungsministerium ist.
Martin blättert übrigens weiter in der Zeitung.
Genau. In derselben Rzeczpospolita ist eine aktuelle Studie im Auftrag der Rzeczpospolita drin, die die polnische Bevölkerung nach ihrer Meinung zu diesem Vorhaben fragt. Und 78,2% der Befragten sagen, das ist gut, das brauchen wir.
Donald Tusk hat ja noch mal erklärt der Bevölkerung, warum es dieses Schild braucht und was das eigentlich leisten soll.
To będzie tarcza, która zabezpieczy nas przed atakami ze wschodu, tymi potencjalnymi, ale która...
Dies wird ein Schild sein, der uns vor möglichen Angriffen aus dem Osten schützen wird und vor allem den Feind abschrecken soll. Die Strategie ist, den Krieg von unserer Grenze wegzudrängen. Wir machen das, um den Feind abzuschrecken, damit alle, die Polen Böses wünschen und Angriffe auf unser Land und unsere Verbündeten planen, hier vom Krakauer Marktplatz aus hören, Hände weg von Polen. Polen ist stark. Polen wird dank seines eigenen Handels, dank seiner Bündnisse stark sein.
Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom.
Und da haben wir es gehört.
Genau,
dank der eigenen Stärke und dank der Bündnisse. Denn es ist eben keine rein polnische Idee, sondern die polnische Ostgrenze ist auch die Ostgrenze der Europäischen Union. Und damit wendet sich die polnische Regierung auch in Richtung Brüssel.
Genau, denn das Ganze wird natürlich sehr, sehr viel Geld kosten. Man rechnet mit 10 Milliarden Zloty, umgerechnet je nach Wechselkurs 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro. Und da will man natürlich ein Stück auch aus Brüssel mitfinanziert bekommen.
Und das heißt jetzt schon, damit sind eher so die Materialkosten gemeint.
Also nicht die personelle Unterstützung, genau.
So wie ich es verstehe, kann man davon ausgehen, dass es teurer wird. Bis 2028 soll das investiert werden. Das heißt von der Warschauer Regierung, es wird ganz eng zusammengearbeitet mit den Alliierten, auch innerhalb der NATO, mit den baltischen Staaten, mit Finnland, dass also gerade diese Antidrohnenmaßnahmen eine durchgängige Linie bilden sollen. Und es gibt im Moment noch viele Fragezeichen und gar nicht so viele Antworten.
Genau, die erste Frage ist natürlich, reicht das Geld? Wenn man sich überlegt, der jetzt schon bestehende Grenzzaun, der läuft ja auf 186 Kilometern und allein der hat schon 1,6 Milliarden gekostet.
So, jetzt soll das Ganze viel, viel größer, viel aufwendiger auf 700 Kilometer Länge gebaut werden. Also das wird sicherlich sehr teuer. Und du hast diesen Zaun gerade schon angesprochen. Das war ja ein Projekt der Peace, nachdem 2021 durch Belarus gezielt so viele Tausende Geflüchtete Richtung polnische Grenze, Richtung Europäische Union geschleust wurden. Und damals hat man eben wahnsinnig schnell diesen Zaun dorthin gebaut. Und es gibt ja sehr alarmierende Berichte von der Grenze, dass eben auch jetzt wieder deutlich mehr Menschen kommen. Und das muss man so klar sagen, das wird in Polen interpretiert als hybrider Angriff, als Teil von Kriegsführung, weil die Menschen gezielt nach Belarus geholt werden, um sie dahin zu schicken. Dann, weil viele der Visa, mit denen die Menschen ausgerüstet sind, die aufgegriffen werden, sind russische Visa.
90% ungefähr heißt es, ne?
Und ich finde, man muss trotzdem immer wieder betonen, dass Menschen sind, so, die halt flüchten, die dann an diesem Zaun dort stranden und auch nicht zurück können, weil von hinten stehen die belarussischen Behörden und es ist nicht vorbei. Also es sterben auch immer noch Menschen dort im Wald. Und insofern gibt es auch jetzt natürlich die Frage, zu welchen Anteilen dieser Zaun gegen militärische Angriffe und zu welchen Anteilen er gegen Menschen gerichtet ist.
Es ist so, dass momentan zwischen 300 und 600 Versuche eines illegalen Grenzübertritts registriert werden vom polnischen Grenzschutz. Das hört man ja auch in Deutschland, dass deswegen ja auch aus diesem Grund die Grenze zwischen Deutschland und Polen viel stärker kontrolliert wird, um eben die Schleuseraktivitäten da in den Griff zu bekommen.
Kosinian Kamysz, der Verteidigungsminister, hat in dieser Rede im Sejm von 14.000 Versuchen, die Grenze zu überqueren, allein in diesem Jahr gesprochen. Und es wird nicht so deutlich gesagt, aber Versuche heißt, abgewehrte Versuche heißt in aller Regel Pushbacks. Also auch in dieser Hinsicht gibt es dann doch eine Kontinuität zwischen der alten und der neuen polnischen Regierung.
Wobei man da, glaube ich, vorsichtig sein muss, das sind nicht zwingend immer Pushbacks, die dann stattfinden. Weil in dem Moment, wo jemand vor dem Zaun steht, vor dem polnischen Zaun, und noch nicht mal jetzt versucht rüberzukommen, sondern einfach mal, er kommt da nicht rüber, da muss das polnische Militär ja noch gar nicht aktiv werden, also noch nicht wirklich Pushback vollziehen, damit der wieder zurückgeht.
Stimmt, und es gilt schon als Grenzübertritt, weil der Zaun steht auf polnischem Territorium.
Mhm.
Aber es sind sehr, sehr viele Menschen, die da ankommen. Und das wird eben, und das ist das Entscheidende, hier in Warschau weniger als humanitäre Katastrophe, das auch, aber doch mehr als eigentlich militärischer Akt interpretiert.
Das war das eine, aber es geht noch weiter. Es gibt ja noch die eiserne Kuppel, die Żelazna Kopuła, ein Flugabwehrsystem, was Donald Tusk zusammen mit dem griechischen Premierminister Mitsotakis auf europäischer Ebene forcieren will.
Mhm. Eiserne Kuppel, wenn man es Iron Dome nennt, kommt es einem bekannter vor, denn das ist das Vorbild, das israelische Flugabwehrsystem. Und im Grunde geht es darum, für die Europäische Union, also auch jetzt geografisch in einem riesigen Maßstab, ein in sich verbundenes Abwehrsystem, Raketenabwehrsystem gegen anfliegende Raketen zu schaffen. Ein Riesenvorhaben.
Und für dieses Vorhaben gibt es auf europäischer Ebene von ganz oben, also von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, auch Unterstützung. Emmanuel Macron hat in Dresden Anfang der Woche eine große europapolitische Rede gehalten und da vor allem auf Verteidigungspolitik sich fokussiert und auch die gemeinsame Verteidigungspolitik betont und gefordert, dass da mehr passieren muss. Insofern treffen Tusk und Mitsotakis da offensichtlich auf offene Ohren.
Und es wird auch ganz schnell konkret, also vor allem wahnsinnig schnell, wenn man so überlegt, was man so aus Deutschland an Nachrichten hört, wie lange das so braucht, um so rüstungspolitische Projekte in Fahrt zu bringen. Donald Tusk hat das verkündet und wenige Tage später war die Chefin der Europäischen Investitionsbank zu Gast hier in Warschau und hat ein Darlehen über 300 Millionen Euro zugesagt.
Und auch hier bei dieser Initiative ist eigentlich ganz klar, dass Europa da eigentlich gar keine andere Wahl hat, als da mitmachen zu müssen.
Zumindest, wenn es nach Donald Tusk
geht. Genau.
Die vorsichtigsten und skeptischsten Regierungschefs beginnen zu verstehen, dass man, wenn wir ernsthaft über europäische Sicherheit und militärische Stärke reden wollen, mit dieser Kuppel anfangen muss. Über eine gemeinsame Armee sprechen wir erstmal besser nicht, denn das weckt zu viele Emotionen. Aber eine gemeinsame Flugabwehr, die sollte über alle Zweifel erhaben sein. Ich finde, das ist eine bemerkenswerte Aussage, weil nicht nur die klare Aufforderung an die anderen europäischen Staaten dabei ist, sich zu beteiligen, sondern in diesem Nebensatz über die europäische gemeinsame Armee sprechen wir erstmal nicht. Das macht alle noch so ein bisschen nervös, weil unklar ist, wer denn da das Kommando übernimmt und so.
Ja, vor allem auch Polen macht das ja nervös, ne?
Genau, aber ich finde, also ich lese das so, dass er das im Grunde schon anmoderiert.
Ja.
So reden wir noch nicht drüber, aber hey, wir wissen alle, so wird's kommen.
Aber auch hier bei dem Projekt sind noch ziemlich viele Fragen offen. Schon alleine die Frage, ja, aber gibt es sowas nicht schon längst? Also diese Initiative für eine gemeinsame Luftabwehr in Europa?
Da war doch schon mal
ja,
was.
Ja, genau. Also ich war mir tatsächlich nicht mehr so sicher. Ich dachte, habe ich da irgendwie was falsch abgespeichert? Nee, gab es wirklich. 2022, direkt nach dem Beginn des erweiterten Angriffs, hat Deutschland nämlich so eine Initiative gestartet, die sich da einfach nur anders nennt, nämlich European Sky Shield Initiative, also Europäisches Luftschutzschild Initiative. Und da sind mittlerweile auch 21 EU-Staaten Mitglied, also beteiligen sich an dieser Initiative. Wer nicht? Polen nicht.
Polen ist damals nicht beigetreten, das überrascht jetzt vielleicht nicht so sehr. 2022 hat die PiS hier noch regiert, deutsche Militärinitiative, passt dir nicht so sehr ins Konzept. Interessant ist, dass auch jetzt Andrzej Duda, der PiS-nahe Präsident, diesem polnischen Vorstoß einer gemeinsamen Flugabwehr sehr skeptisch gegenübersteht und sagte, das wird auch eher wieder so eine deutsche Business-Opportunity. Da geht es eher um Geschäft für die Deutschen, weil die Strategie der PiS war eben, dasselbe System in klein für Polen aufzubauen. Auch ein dreistufiges System, darum geht es immer, Mittelstrecken, Langstrecken und Kurzstreckenwaffen. Je nachdem, wie schnell und von wo das dann kommt, kann das dann abgeschossen werden. Und Andrzej Duda würde das, so verstehe ich das zumindest, weiterhin lieber komplett in polnischen Händen mit amerikanischer Unterstützung sehen. Warum Polen jetzt möglicherweise doch erstmal scheinbar einen eigenen Weg geht und was das eigentlich alles soll, das klären wir jetzt. Haben wir uns einen Gast eingeladen.
David Gregosz, er leitet hier in Warschau die Konrad-Adenauer-Stiftung und hat, das ist sozusagen sein Job, ständig das Ohr an der polnischen, an der deutschen Politik zu haben, sicherheitspolitische Dossiers zu lesen, Hintergrundgespräche zu führen. Also genau der Richtige heute hier bei uns. Hallo David, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
David kennen wir schon, seitdem wir hier angekommen sind. Deswegen duzen wir uns auch.
David war der Erste, der uns zum Kaffee eingeladen hat.
Du bist ja auch schon seit vielen Jahren hier, beschäftigst dich natürlich auch mit der Sicherheitspolitik hier in Polen, hast viele Kontakte in die Regierung, in die alte hattest du sie, aber auch in die neue. Wie schätzt du denn die sicherheitspolitische Lage ganz konkret ein? Also hast du persönlich Angst, dass hier bald Krieg losgeht im Land?
Ich persönlich habe keine Angst. Ich nehme aber die Analysen der Politiker, die natürlich gestützt sind auf ihre Geheimdienste, auf ihre militärischen Abteilungen, sehr ernst. Denn es fällt schon auf, dass der Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz ja die Bevölkerung versucht zu sensibilisieren und mitzunehmen. Es ist eine konkrete Bedrohungslage, die sich ja seit mindestens 3-4 Jahren auch sehr stark an der polnischen Ostgrenze materialisiert. Also denken wir an die Hochphase des Schleusens über Belarus. Das hat ja die damalige polnische Regierung dazu geführt, einen Schutzwall zu bauen, errichten zu lassen. Auf diesem Weg geht man jetzt weiter. Und es ist ja vielfach porträtiert worden, dass das 180-Grad-Wenden der polnischen Regierung gibt in vielen Politikfeldern. Stimmt das auch? In der Deutschlandpolitik, in der Europapolitik wahrscheinlich, aber in der Außen- und Sicherheitspolitik führt man Dinge fort, die die Vorgängerregierung eigentlich vorgespurt hat.
Sowohl Donald Tusk als auch Władysław Kosiniak-Kamysz, also der Verteidigungsminister, machen ja immer, eigentlich nicht im ersten Satz, aber spätestens im dritten klar, das ist nicht nur ein polnisches, das ist auch ein europäisches Projekt. Es ist die polnische Ostgrenze, aber damit eben auch die europäische Ostgrenze. Und Europa möchte sich jetzt hier bitte auch engagieren. Wie schätzt du das ein? Wird das passieren? Wird es da Gelder geben?
Ich glaube schon, dass die neue Regierung natürlich mit sehr viel stärkerem Rückenwind aus Brüssel rechnen kann. Aber wir sitzen hier in der Nähe des Hauptquartiers von Frontex. Dafür bedarf es auch einiger Schritte der neuen polnischen Regierung auf europäische Institutionen zu. Mir ist nicht bekannt, dass es bislang schon auf höchster politischen Ebene Gespräche zwischen Frontex und der Regierung gegeben hat. Die Vorgängerregierung hat ja abgelehnt, sozusagen Frontex überhaupt zu involvieren in den Außengrenzschutz. Man wollte das sehr stark auch innenpolitisch nutzen. Herr Błaszczak hat damals 15.000 Soldaten an die Grenze geschickt und man wollte explizit Frontex nicht dabei haben. Aber ich glaube, diese neue Regierung ist eben auch aufgerufen, die Institutionen, die wir haben, stark mit in diese Herausforderung einzubinden. Und sicherlich ist richtig, dass wir aus polnischer Perspektive jetzt auch Partner einbinden, die zumindest geografisch nicht so ganz nah dran sind. Deswegen finde ich die Initiative von Donald Tusk und Herrn Mitsotakis ganz spannend. Denn natürlich hat Griechenland, haben Italien, haben Spanien eigene Perzeptionen von den Herausforderungen. Und ich glaube, hier neue Allianzen zu bilden, Sensibilität für die Ostflanke zu schaffen, ist ganz wichtig. Polen hat sicherlich die Aufgabe, klarzumachen, welche Bedrohungen für Europa von Russland ausgehen. Gleichzeitig muss Polen, glaube ich, auch die Sensibilität aufbringen, die Herausforderungen der südosteuropäischen Länder stärker zu verstehen.
Gleichzeitig sind wir jetzt mitten im Europawahlkampf und wir haben vorhin auch darüber gesprochen, wie die Stoßrichtung der Peace in dieser Kampagne ist. Und also gerade, weil du jetzt Migration angesprochen hast, da ist Donald Tusk und auch diese Regierung, die sind ja doch schon auch getrieben. Ne? Sobald sie da jetzt an irgendeiner Stelle nicht nur Unterstützung europäische fordern, sondern Unterstützung auch anbieten, werden sie wahrscheinlich zumindest vom rechten Lager in Polen als Landesverräter gesehen.
Das ist so, aber ich glaube, die Agenda dürfen wir uns niemals von den Populisten diktieren lassen, sondern müssen sozusagen Schlüsse daraus ziehen, was in der Realität zu beobachten ist. Und ich glaube, Europa ist sozusagen auch das Verbinden unterschiedlicher Herausforderungen, die wir dann gemeinsam lösen wollen. Und hier kann Polen natürlich nur mehr Unterstützung für die Ukraine, für die eigene Sicherheit der Ostflanke sozusagen auch generieren, wenn man in auch einem transaktionalen Verständnis mehr für Spanien, Italien und Frankreich übrig hat. Wenn man sich die absoluten Zahlen der Unterstützung gerade dieser Länder für die Ukraine betrifft, dann ist das eigentlich enttäuschend mit Blick auf die Wirtschaftskraft und die Verantwortung, die diese wichtigen Länder in Europa haben. Und wenn Polen hier mehr erreichen will, muss es auch etwas anbieten.
Diese Initiative, die Donald Tusk jetzt mit dem Luftabwehrsystem zusammen mit dem griechischen Premierminister Mitsotakis gestartet hat, mir ist noch nicht ganz klar, warum ausgerechnet mit dem griechischen Premierminister. Was gibt es da für eine Verbindung?
Ich glaube, es ist der Versuch, bei einem Thema, bei dem grundsätzlich Konsens herrscht, das sind ja beides Politiker einer Parteienfamilie, der EVP-Familie, die sich, glaube ich, auch aus Brüsseler Zeiten gut verstehen und die mit Frau von der Leyen sicherlich auch vorab gesprochen ein bisschen mehr europäisches Momentum für das Thema gewinnen wollen. Die europäische Sky Shield Initiative ist im Wesentlichen ein von Deutschland vorgespurtes Projekt, bei dem der deutsche Bundeskanzler dann für Mehrheiten, Unterstützung, weitere Partner geworben hat. Ich hätte mir gewünscht, dass man das Projekt etwas anders aufzäumt, vielleicht als europäisches Projekt erstmal formuliert oder auch kleinere Partner bittet, das vorzutragen. Und dass eben nicht Deutschland die Initiative ergreift und sagt, wir haben so eine ganz tolle Idee, ihr könnt alle mitmachen. Das ist sozusagen auch psychologisch für die kleineren Länder und für selbstbewusste Länder wie Polen allemal ganz schwierig. Deswegen hat die vorherige Regierung das natürlich komplett abgelehnt. Die Idee an sich ist ja vollkommen richtig, dass wir, und Donald Tusk und Mitsotakis sagen das ja auch, den europäischen Luftraum besser beschützen müssen. Nun ist das Problem, dass die Polen in den letzten Jahren sehr stark auf die Amerikaner vertraut haben, mit den Patriot-Systemen eigene Ideen hatten für die Luftraumüberwachung und Deutschland prescht dann so ein bisschen rein und sagt, ja, wir haben doch jetzt hier auch eine Idee, mach doch da einfach mit. Und ich glaube, man will einfach auch das neue Selbstbewusstsein Polens untermauern mit einem eigenen Vorschlag, den man auch klugerweise über Brüssel spielt und der in Brüssel natürlich auch unterstützt wird, weil Brüssel ja eine eigene Souveränität in diesen außen- und sicherheitspolitischen Fragen hat und nochmal stärker aufbauen will.
Ist das also als Konkurrenzprojekt zu verstehen zu der European Sky Shield Initiative oder soll das am Ende in einem Ding aufgehen?
Ich glaube, es ist ein Signal der mittelgroßen, der kleineren Staaten, dass Deutschland nicht immer vorpreschen soll und das dann um Zustimmung wirbt bei den Alliierten, sondern man hat jetzt hier nochmal den Stein ins Wasser geworfen und hat darauf hingewiesen, auch gerade aufgrund des Eindrucks der israelischen Abwehr, der gesamten iranischen Attacke, wollte man, glaube ich, nochmal politisch das Signal setzen, Luftabwehr ist sehr wichtig, wir sollten hier europäisch stärker zusammenarbeiten. Es geht ja bei diesem Vorschlag auch noch darum, wo eigentlich die Ressourcen dafür herkommen sollen. Bei Sky Shield stellen die Regierungen im Grunde das, was sie haben oder erwerben, sozusagen in europäischen Dienst. Bei der Mitsotakis-Tusk-Idee ging es ja darum, ob nicht Brüssel, die Europäische Union insgesamt, Gelder zur Verfügung stellt, vielleicht sogar über einen eigenen Topf, Schulden, andere Optionen und dann sozusagen das Ganze mit einem Souveränitätsverzicht. Deswegen ist ja aus polnischer Perspektive das eigentlich interessant. Also man gibt sozusagen hier Kompetenzen ab, dass man das über Brüssel organisiert, ja.
Ist denn aus deiner Sicht dieses polnische Gefühl, oder so nehme ich das zumindest wahr, dass man immer so strampeln und schreien muss, damit eben auch in Berlin und in Paris ist es offenbar angekommen, wenn man Macron in Dresden Anfang der Woche zugehört hat, aber dass in Berlin auch dieses Gefühl tatsächlich akuter Bedrohung ankommt?
Im Verteidigungsministerium auf beiden Seiten der Oder ist, glaube ich, das Verständnis sehr ausgeprägt. Für die nationalen Politiker, die eben dann geografisch weiter weg von der Herausforderung sind, besteht einfach die Schwierigkeit darin, auch die Menschen mitzunehmen, zu erklären, warum wir Dinge jetzt tun. Und ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit für einen deutschen Politiker, der ja aus Jahren stabilen Wachstums kam. Und jetzt geht es eben um sehr, sehr viele Mittel. Und da muss man den Leuten dann auch sagen, ehrlich sagen, auch in Wahlkämpfen sagen, was wir stattdessen nicht tun.
Wir haben das Weimarer Dreieck, was wiederbelebt wurde in den vergangenen Monaten. Wenn man sich die Initiativen aus Polen anschaut, wenn man sich die Rede von Macron anschaut, also überhaupt das Vorpreschen von ihm, hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist eigentlich Deutschland, was innerhalb dieses Dreiecks mitgenommen werden muss. Wie siehst du die Dynamiken da?
Also beim jüngsten Treffen des Weimarer Dreiecks hatte man schon den Eindruck, dass Donald Tusk der Moderator einer gestörten Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich ist. Macron ist in einer anderen Phase seines politischen Zyklus. Er muss nichts mehr gewinnen. Er kann sozusagen jetzt auch mit visionären Ideen nochmal wachrütteln und neu priorisieren. Ich kann aber auch verstehen, die Deutschen, die dann sagen, gut, Worte und Taten. Also wenn wir jetzt nochmal auf das konkrete Ukraine-Engagement der Franzosen schauen, glaube ich, dass da sehr viel Luft nach oben ist. Und dann über die Europäische Verteidigungsunion zu philosophieren, ist, glaube ich, nett. Aber wir hätten doch, glaube ich, statt den drei wichtigen Reden, die stattgefunden haben, damals hat in Heidelberg Herr Morawiecki gesprochen, Herr Scholz hat in Prag gesprochen, Macron hat zweimal sozusagen europäische Reden gehalten, die hätte man doch im Vorfeld alle übereinander legen können und dann mit einem gemeinsamen Vorstoß nach vorn gehen können. Stattdessen versucht man sozusagen Public Diplomacy zu betreiben und ja, die Bevölkerungen davon zu gewinnen, dass ich sozusagen als einer der Ideengeber Europas bin. Also ich hätte mir einfach mehr Working Mode hier gewünscht. Ja? Es geht, glaube ich, weniger um große Reden als um konkrete Taten.
Also ein Schlusswort wie bestellt. Danke dir.
Danke, David.
Danke, alles Gute. Tschüss.
Alles also kein Spaß in Polen. Hier finden echte Kriegsvorbereitungen statt. Von einer Hochrüstung der Grenzen zu Belarus und Russland bis zu einer europäischen Luftabwehr zieht die polnische Regierung alle Register.
Dass das Thema Sicherheit im parallel laufenden Europawahlkampf bestimmend ist, dürfte da also nicht überraschen.
Und auch wenn es schon einige Zusagen von EU-Ebene gibt, die Projekte zu unterstützen, braucht Polen dafür auch die Rückendeckung der anderen EU-Mitgliedsländer.
Und das heißt vor allem Kompromissbereitschaft bei Themen wie Migration, wo Polen bisher zusammen mit Ungarn auf Konfrontation geht und den Asylkompromiss abgelehnt hat.
Die Initiativen zeigen aber Polens neues Selbstbewusstsein und geben schon mal einen Vorgeschmack auf die EU-Ratspräsidentschaft, die Polen Anfang 2025 übernehmen wird.
In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder bei einer neuen Folge von In Polen. Bis dahin hört doch gern noch mal in die früheren Folgen rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die findet ihr in der ARD-Audiothek und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf euch. Do usłyszenia.
Tschüssikowski.